Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Gönni, was war die inspirierendste, beste Coaching-Motivationsrede, die du je erlebt hast?
Die hat mein Vater gegeben im Halbfinale bei der U19-Meisterschaft. Da war der tatsächlich mal mein Trainer. Und wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die als übermächtig galt, mit Carsten Tadda und Tim Olbricht und wie sie alle heißen, also mehreren quasi, Simon Hauer. Und der kam da von einer Coaching-Klinik zurück währenddessen und da hat er uns erzählt, dass, also dann hat er das natürlich in alter Manier genutzt, dass er da schon gehört hätte, wo die Meisterschaftfeier stattfinden würde, wenn Bamberg gewinnt. Und dann hat die dreckigen Hagener, das dreckige Dutzend Hagener, hat dann tatsächlich einen Weg gefunden, ins Finale einzuziehen. Das war, glaube ich, der inspirierteste Basketball-Moment meiner Karriere.
Oh, krass, auch noch mit dem eigenen Vater. Aber war das, was er gesagt hat oder wie er es gesagt hat?
Beides. Der ist schon auch fiery gewesen. Also so, ja? Der hat so ein bisschen, hat im früher immer auch öfter Bretter zerschmettert, also Taktikboards zerschmettert auf dem Boden und so. War selber als Spieler auch hitzköpfig, zumindest an den Anfängen seiner Karriere. Mhm. Und dann auch die Messages. Es gibt nichts Besseres als die, ich habe die tatsächlich auch, das ist ja jetzt ein Motiv, was man immer wieder kennt, wenn man gerade auswärts spielt. Ich weiß, wir haben mal auch in Oldenburg gespielt oder so und sind dann hinten und du weißt, irgendwo in dieser Halle gibt es mehrere Boxen mit den T-Shirts, das ist das Finale oder die Meisterschaft oder das Pokal ist. Und wenn du weißt, das gibt es hier und du kannst durch einen Sieg dafür sorgen, dass diese Sachen entsorgt werden müssen, dass sie einfach so in den Müll geschmissen werden müssen.
So merkwürdig.
Das ist wirklich was super Kraftvolles, um dich selber zu motivieren. Ja.
Ist so merkwürdig, was Sportler motiviert. Mhm. Also nicht aus einer eigenen Motivation heraus, sondern ja die Printkosten. Das ist das, doch, was ihnen richtig wehtun wird. Ja. Wie oft kann man sich als Coach pro Saison den Taktikbrett-Move erlauben, bevor es albern wird?
Sehr gute Frage.
Also, das kommt wirklich auf den Menschen an. Also alles ist Authentizität. Es gibt auch, wenn du sagst, oh Mann, der ist wirklich so ein Psycho, aber das Schlimmste und das Witterste natürlich auch 8 Meilen gegen den Wind ist, normalerweise easy, alles easy going oder ich bin überpositive und ich will die Leute, die Spieler so einfach inspirieren und daraus positive Energie ziehen und dann verlierst du aber 4 Spiele und dann das so, dann draufhauen, das geht dann halt nicht mehr. So, es muss schon, man muss merken, es kommt wirklich aus dem und wenn halt wirklich aus ihm kommt, dass er regelmäßig irgendwas kaputt schlägt,
dann ist es halt so. Željko Obradović ist authentisch in seiner Freakness. Ja. Basti, hast du sowas jemals erlebt? Entweder im Sportkontext oder vielleicht im Comedy-Kontext? Gibt es jemanden, der dich mal wahnsinnig vor einem wichtigen Auftritt gehypt hat oder irgendwie sowas, was dir in Erinnerung geblieben ist? Weil ich habe in meinem Leben auch die ein oder andere Ansprache auf ganz niedrigem Fußballniveau gehört und nichts ist hängen geblieben. Also ich habe dieses Gefühl, habe mich noch nie durchströmt, dass mir jemand so viel Motivation extern reingekippt hat.
Also ich kann ebenfalls mit einer Anekdote von meinem Vater antworten. Der war mal mein Fußballtrainer in der Jugend, in der Kreisklasse C. Mhm. Also wirklich das unterste Niveau. Ich kann auch im Gegensatz zu Per keine Spieler, die auf der anderen Seite gespielt haben, zitieren.
Überraschenderweise.
Okay. Und wir hatten Co-Trainer, wir hatten 2 Trainer, warum auch immer. Wir hatten mehr Trainer als Spieler. Und der eine war so ein klassischer, wie man sich so einen Dorftrainer vorstellt. So jemand, der es auf eine Art und Weise ernst genommen hat, wo man Sorgen haben musste, aber der hat, glaube ich, zu Hause sonst nicht so viel zu tun. Und der hat uns eine, ich glaube, wir lagen irgendwie 0-5 zur Pause zurück oder so. Und dann hat er uns eine feurige Ansprache gehalten, dass wir Versager sind und Schein und was.
Schön.
Ja, genau. Und ich weiß noch, dass er geschrien hat und Dinge geworfen und dann stand mein Vater daneben, hat gesagt, ja, so muss man das jetzt aber auch nicht sagen. Also jetzt, also er hat einfach auf massivste Art und Weise all das unterbuttert, was da gerade gesagt wurde. Also ihm war es klar unangenehm, dass da jetzt diese Stimmung hier herrscht und war so, naja, also ich meine, es ist ja auch nur Fußball. Und
Ja, geil, okay. Also war der Moment, wenn er denn überhaupt sich hätte aufbauen können über den Hass, der über euch gekippt wurde, der war relativ schnell wieder weg.
Ja, ja, schon. Es war halt, es war sehr lustig. Also es hat niemanden motiviert, besser zu spielen, okay. Aber okay. Es hat einen motiviert, darüber nachzudenken, ob man das nicht vielleicht alles auch zu ernst nehmen kann, was hier im Vereinsheim vom FC Blonhofen passiert. Shoutout. Ah,
Shoutout an dieser Stelle, unbekannterweise. Liebe Freunde, das ist sie. Die Abteilung Basketball, der Anekdotenstadel der deutschen Basketball-Kulturlandschaft, kann man, glaube ich, schon sagen. Wir sind heute mal wieder zu dritt hier in diesem wunderschön für uns hergerichteten Basketballstudio. Per Günther, die Instanz dieses Podcasts, Basti Ulrich, der Mann für die Fakten, für die Infos, der Mann, der Dinge weiß, und ich. Ich bin auch da. Benny Zander ist mein Name. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Folge, die... Also wir haben das ja schon immer mal so den bunten Blumenstrauß genannt oder so, der Eintopf, wo wir alles reingeworfen haben oder reinwerfen, was wir so finden. Das ist diesmal, glaube ich, auch so. Das liegt zum einen daran, dass wir uns sehr freuen, nachher den nächsten Gast hier bei uns tatsächlich zu haben. Und zwar eine frisch gebackene WNBA-Spielerin und deutsche Nationalspielerin, Luisa Geiselsöder, die die deutsche Fahne in Dallas hochhält, wird sich gleich in... So in 20 Minuten ungefähr wird sie sich zu uns schalten. Dann haben wir natürlich Luka Doncic zu besprechen in aller Ausführlichkeit. Auch wenn
das natürlich müssen wir erst nochmal aufholen.
Das müssen wir gleich noch.
Wie natürlich das denn
ist. Genau, das machen wir auch gleich. Und dann reden wir natürlich, wir waren gestern, also wir beide, Per und ich, waren gestern im SAP-Garten. Ich zum ersten Mal, die Bayern haben Mailand geschlagen, das ist ja quasi der Start in eine Doppelspieltagswoche gewesen, da war einiges drin. Der DBB-Kader, der Basketballer, ist bekannt gegeben worden, also es ist eine Menge zu besprechen, das versuchen wir hier in unserer Dreierrunde heute hinzubekommen. Aber Per hat es schon gesagt, also Luka Doncic, der Trade, der die Basketballwelt erschüttert hat von Dallas nach LA zu den Lakers. Und wir haben in unserem kleinen, aber feinen WhatsApp-Chat ploppte unser NBA-Guru Basti Ulrich auf und hatte natürlich wahrscheinlich, so habe ich es mir hergeleitet, alle Podcasts schon gehört zu dem Thema, alle Expertenmeinungen in den USA gehört. Und das Zitat war einfach: Sollen wir das überhaupt besprechen?
Ja, also das Witzige dabei ist, wir beide haben gesprochen, oh krass, endlich haben wir was. Basti wird sich darauf stürzen. So, wir setzen Blöcke für Basti, halbe Stunde Monolog. Und dann schreiben wir so, okay, was machen wir? Und natürlich Luca, oder? Und Basti so, zwei Tage, 48 Stunden nach dem größten Trade aller Zeiten. Boah, da sind wir schon, ist das noch was? Oder sind wir da schon
durch? Nein, es ist ja okay. Wirklich, okay. Bush wird die meistbesprochene Sache der Welt. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber normalerweise überschneiden sich meine Popkulturwelten nicht so, aber ich bekomme mittlerweile YouTube-Vorschläge von irgendwelchen YouTubern, die ich seit 10 Jahren nicht mehr angeschaut habe, die nichts mit Basketball zu tun haben, die sich über Luka Doncic unterhalten. Mhm. Also wenn es mal so in die popkulturelle Öffentlichkeit gerückt ist, dann ist es normalerweise kein Thema mehr für mich.
Aber für diesen nur einmal die Woche erscheinenden Podcast ist es selbstverständlich ein Thema und wir freuen uns sehr, dass wir dich ein bisschen anzapfen können dazu. Lass uns doch vielleicht mal so beginnen. Sagen wir mal, es gibt da draußen noch Menschen, die haben das nicht mitbekommen und hören das jetzt vielleicht zum ersten Mal oder können das noch nicht so richtig einordnen, weil sie die Tragweite noch nicht umrissen haben, was sie. Kannst du diesen Trade mal einfach mal zusammenfassen, ganz nüchtern, okay, was da passiert ist.
Es ist ganz nüchtern zusammengefasst. Luka Doncic, geschickt zu den Los Angeles Lakers für Anthony Davis, Max Christie und einen First-Round-Pick, den 2029er First-Round-Pick der LA Lakers, die außerdem Jalen Hood-Schifino und ich glaube 2 Second-Rounder an die Utah Jazz abgeben, um das Geld zum Funktionieren zu bringen. Das ist die nüchternste Art, wie man es zusammenfassen kann.
So, jetzt packen wir Günnis erste Gedanken, als er davon gelesen hat. War das bei dir auch so, dass das war so eine kleine Morgenbombe, ne? Dass man irgendwie das Handy anmacht? Und
ich war am Tag davor, war ich für meinen Geschmack zu viel am Handy und ich bin morgens aufgewacht und ich war alleine und ich war so, hab wirklich in meinem Kopf gerungen, boah, starte mal in den Tag, ohne dein Handy zu nehmen. Und dann denke ich mir so, weil ist es am Ende doch wirklich nichts passiert. Was willst du jetzt 5 Minuten scrollen? Was soll denn passiert sein? Und ich mache so, aber das, ich bin, mein Fleisch ist zu schwach. Ich nehme das Handy in die Hand und ich gehe auf X und der erste Satz ist einfach so, Luka Doncic ist getradet. Und ich war so, okay, Screentime wird heute einfach 8 Stunden sein, so, was soll ich machen? Aber puh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, bei mir ist es wirklich so, es gab zwei Abschnitte, wie ich diesen Trade wahrgenommen habe, vor der Pressekonferenz von Nico Harrison, dem GM, der quasi diese Entscheidung getroffen hat, der Dallas Mavericks, und danach. Mhm. Und davor war ich natürlich, okay, das ist krass überraschend, aber es war nicht so schockierend für mich, weil ich noch so, ich hade ja selber mit mir, was ich jetzt für eine Meinung habe von Luka Doncic. Ich kämpfe ja, es gibt keinen Sportler, bei dem ich so kämpfe zwischen, dass ich verzückt bin, hingerissen bin, einfach da sitze mit offenem Mund und dass er mich frustriert, weil wenn wir ihn in der Halle gesehen haben, sei es in Köln oder in Okinawa, wenn du mit auch Teammates gesprochen hast oder so das wahrgenommen hast, wie schwierig das sein muss, diesem jemanden zu in so einer Basketballorganisation zu haben, der so begnadet ist und trotzdem quasi irgendwie aus dem so viele schlechte Gewohnheiten triefen und die auch über auf andere Spieler irgendwie vielleicht übergehen und so weiter. Das ist so schwierig. Und das heißt, da dachte ich, okay, vielleicht gibt es wirklich mal eine Organisation, die nicht wie bei den Pelicans mit Zion oder die sonst mit irgendwie, die einfach sagt, nee, wir sehen das früh und wir gucken uns das jetzt nicht an, wie das sich entwickeln wird, sondern wir brechen das früh ab und versuchen irgendwie da noch Wert rauszuschlagen.
Ja. Das war mein erster,
Katastrophenentscheidung, aber ich verstehe noch, wie das passieren kann. Und dann habe ich diese Pressekonferenz gesehen von Nico Harrison. Danach war ich so angepisst. Danach war ich so, ich hoffe, alles geht schief in Dallas. Ich hoffe, Luca nimmt das als Motivation und ich hoffe, dieser Harrison wird wirklich, also ich habe ihm beruflich gesehen alles Schlechte an den Hals gewünscht.
Basti, wie geht's dir denn heute mit dieser Entscheidung? Also ich habe natürlich, das Erste, was ich gemacht habe, ist den größten Dallas Mavericks-Fan, den ich kenne, anzufunken.
Ja, der tut mir so leid.
Alex Vogel.
Mir tut es so leid für Alex Vogel. Mir tut es so leid für alle Mavs-Fans. Ja. Es ist eine völlig, also für mich nicht nachvollziehbare Entscheidung, außer es gibt ein paar Verschwörungstheorien, ja, und das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Meine Lieblingsverschwörungstheorie aktuell ist die Familie, die von Mark Cuban die Löwenanteile der Mavs übernommen hat als Ownership, haben ihr Geld in Las Vegas verdient mit Casinos, und die Verschwörungstheorie ist jetzt, dass sie möchten, dass es wenn die Expansion kommt, die ja bald kommen soll in der NBA, dass sie es so hinbekommen, dass die Dallas Mavericks die Franchise sind, die nach Las Vegas umzieht, und dass sie dafür jetzt versuchen, aktuell den Wert zu tanken von der Dallas Mavericks Franchise. Mhm. Das ist die beste Erklärung, die ich habe für das, weil es ansonsten rational null Sinn ergibt. Also man kann nicht überbetonen, wie wenig Sinn. Bei allen Bedenken, die man über Luka Doncic haben kann. Von mir aus könnte Luka Doncic mit einer Flasche Hennessy in der Hand den Ball über die Mittellinie dribbeln. Solange er so spielt, völlig scheißegal. Es gibt keinen Gegenwert, abgesehen von vielleicht Victor Wembanyama und Nikola Jokic auf der Welt, der angemessen wäre für Luka Doncic. Diese Entscheidung, du hast es ja gerade angesprochen, die Pressekonferenz von Nico Harrison ist tatsächlich befremdlich auf eine Art und Weise, wie ich es in einem professionellen Kontext, nie gesehen habe, mein Statement noch vor 2 Jahren gewesen. Mittlerweile haben wir Elon Musk und Donald Trump auf internationaler Bühne. Das heißt, es schlägt in die gleiche Vene von völliger Inkompetenz, die auf öffentlicher Bühne demonstriert wird. Das scheint der Zeitgeist zu sein und das scheint sich jetzt auch dorthin zu übertragen, was mich ein bisschen überrascht, weil hier ja tatsächlich noch Geld verdient werden muss. Mhm. Die Franchise ist heute deutlich weniger wert als zuvor. Sportlich ist dieser Kader deutlich weniger wert. Die Aussichten dieser Franchise haben sich plötzlich aus einem 10-Jahre-Horizont verwandelt in einen maximal 2-Jahre-Horizont, wenn überhaupt. Es ist einfach nur eine Vollkatastrophe. Und ich hoffe, genau wie du, dass diese Vollkatastrophe noch deutlicher wird, indem Luka Doncic einfach jetzt diese Gelegenheit nutzt, um zu dem Spieler zu werden, von dem wir uns immer erwartet haben, der er wird.
Ja, also ich würde tatsächlich, ich glaube, du unterschätzt da die menschlichen Abgründe, die es so gibt. Ich glaube, also für mich ist die wahrscheinlichste, dass es einfach wirklich ein Power-Struggle ist. Ich glaube, für mich wirkte die PK wie von jemandem, der persönlich beleidigt ist. Also Maxi Kleber in Ehren, aber wenn du die gleiche Anzahl an Worte an Luka Doncic richtest und an Maxi Kleber, dann ist dir nicht klar, oder beziehungsweise dann möchtest du bewusst dem, den du da gerade weggetradet hast, nicht die Bühne geben oder nicht das, den Abschied geben, der ihm gebührt. Also normalerweise musst du davon sprechen, was das für, dass die Karriere mit Dirk abschließt und dass du dann jemanden hast wie Luka Doncic, der den Staffelstab übernehmen kann, was das für ein Geschenk ist für die gesamte Organisation, für die Stadt, für wo du kulturell einfach einem Sportler 20 Jahre zugucken konntest und jetzt vielleicht den nächsten hast, dem du 15, 20 Jahre zugucken kannst, dass dieses Trikot 77 einfach allgegenwärtig ist, dass du nicht darüber sprichst, dass dir bewusst ist, wie das wehtun muss, dass es da Zeit zum Heilen braucht und so weiter, sondern er sagt, danke Luca für seine Brillanz und Maxi Kleber war auch lange hier, vielen Dank. So, das für mich kann es nur sein, dass du halt, entweder du hast es versucht oder nicht versucht, du hörst ja schon aus der, auch aus der Organisation, dass es schon ein Zustand ist, wo Luca keiner erreicht. Also keiner fühlt sich auf Augenhöhe oder fühlt sich in der Lage, ihn zu kontrollieren. Und wenn du jetzt dann noch gelesen hast, dass er wohl auch gesagt hat, dieses, die feuern alle oder die lassen, die schmeißen alle raus, die ich mag, Richtung Staff. Staff, also der Physio oder der Medical Trainer und so weiter, also ihn dann so ein bisschen auch dann zu isolieren oder zumindest so vielleicht seine Position zu schwächen, andere Leute reinzubringen, dann wirkt das für mich, als wäre es, hieße es, wir treffen gerade so geile Entscheidungen, wir holen Derek Lively und Gafford und PJ Washington und wir machen geile Trades und Kyrie funktioniert doch auch und wir sind so auf einem High, was und deine Managementfähigkeiten angeht. Jetzt kommt noch der Husarenstreich. Nein, defensiv und er beschwert sich mit den Schiedsrichtern und bla bla bla. Nee, Luca raus, der ist uncoachable. Wir wollen eine bessere Kultur schaffen, als sie mit Luka Doncic möglich ist. Weil die ersten Sätze von ihm waren, wir wollen Leute, die zur Kultur was beitragen und Defensive gewinnt die Meisterschaft. Also ist es für mich schon so, ich bin weniger Verschwörungstheorie. Ich glaube, da ist jetzt einfach ein Mann, der nicht glücklich damit ist, dass er diesen einen anderen Mann nicht kontrollieren kann und dann sagt, ich habe aber die Möglichkeit, den nach Hause zu, den woanders hinzuschicken und das mache ich jetzt.
Wir können ja nochmal ein paar Sachen mit reingeben, die dann jetzt, das ist ja das Geile, weil jetzt der NBA-Zirkus hat natürlich volle Fahrt aufgenommen. Es gibt Insider-Infos von links und rechts. Also, was habe ich gestern gelesen? Die Mavs bieten jetzt Refunds an für die letzten Spiele dieser Saison. Ich kann nicht verifizieren, ob es tatsächlich stimmt, aber es würde mich zumindest nicht wundern. Nico Harrison war bei Nike vorher und hat damals das Signing von Steph Curry, habe ich nur in irgendeinem Podcast gehört, versaut.
Ja. Die Geschichte wurde jetzt natürlich wieder viel rausgeholt. Ich meine, man darf das nicht immer so kontextlos betrachten alles. Nico Harrison hat damals, es gibt diese berühmte Geschichte, wie war die, es weiß man nicht, dass er Steph Curry beim Pitch für Nike als mit Seth begrüßt hat und sie irgendwie...
Und eine falsche Präsentation.
Ich glaube, eine Präsentation, die vorbereitet war für irgendeinen, ich weiß nicht mehr, für wen, für einen anderen Spieler. Nico Harrison war vor allen Dingen
die Story offenbar noch nicht.
Sehr, sehr close mit Kobe und mit Rob Pelinka dadurch auch, also mit dem Lakers GM und hat das so in einem Buddy-Buddy-Deal mit ihm ausgemacht, aber das spricht ja auch für die Theorie von Peer, dass es einfach nur eine persönliche Vendetta ist, auch diese Geheimhaltung, dieses komplette Blindsiden, ne, also es gibt ja jetzt genug GMs in der NBA, die offen sich darüber aufregen, dass sie nie von der Möglichkeit erfahren haben, für Luka Doncic zu traden, denn sind wir ehrlich, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, wir hätten bestimmt 15, 16, wenn nicht sogar alle anderen Teams das Doppelte oder mehr geboten von dem, was in diesem Trade rumgekommen ist. Man darf nicht vergessen, Anthony Davis ist ein fantastischer Spieler, aber alt oder langsam alt werdend. Also dieses Blindside, dieses völlige im Blinden lassen, dieser Schock gehörte aus meiner Sicht dazu. Diese Theatralik dieses Trades war Teil des Ganzen. Es wurde nicht versucht, ein cleverer Move zu machen, sondern aus meiner Sicht versucht, Luka Doncic weh zu tun. So fasse ich das auf. Ich habe das Gefühl, Nico Harrison hat spezifisch versucht, diesem Typen weh zu tun. Und ich hoffe für uns alle, dass Luka Doncic das auch genau so auffasst und aufnimmt. Und jetzt, ich meine, auch wenn er einfach so weitermacht wie jetzt, der ist in seinen ersten sieben NBA-Jahren fünfmal NBA First Team als Guard, mehr als Steph Curry in seiner Karriere. Es gibt vielleicht vier Spieler in der Geschichte des Basketballs, die so einen Karrierestart haben wie Luka Doncic. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund dafür, dass er in 5, 6 Jahren nicht als einer der 10 besten Spieler aller Zeiten gelten sollte. Und das ist mit der aktuellen Kondition, in der er sich befindet.
Mit dem Auf und Ab von Gewicht und allem.
Genau, das ist jetzt.
Ja. Und also, wenn er jetzt in den Beast-Modus schalten würde, so gekitzelt einfach von den Mavs. Ja.
Also ich bin der Letzte, der sich auf die andere Seite schlagen will. Aber ich will nochmal anmerken, dass ich auch noch nie einen Spieler gesehen habe. Der, also wenn du dir jetzt Highlights vom 20-jährigen Luka Doncic anguckst, ist es fast ein anderer Spieler für mich von seiner Bewegungsphysik als der trotzdem 35, 9 und 10 im Schnitt macht. Also bei Dirk ist es so 12 Jahre. Also wenn du dir 2015 Clips von ihm 2003 angeguckt hast, mit grünem Trikot und langer Mähne und Armbinde, dann denkst du, ah krass, okay, so sah der früher mal aus. Oder so hat er sich auch bewegt. Also das Spiel, mit dem er erfolgreich ist, ist jetzt schon, oder die Bewegungen, die er hat, sind anders als er war, als er 20 war. Und das ist für mich, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe noch nie einen Perimeterspieler, der mit 25 ein komplett anderes Bewegungsmuster, einfach quasi die Geschwindigkeit ausgestellt. Er hat, natürlich ist er immer noch für mich die dominanteste offensive Kraft mit Jokic zusammen auf der Welt. Was natürlich auch insofern gefährlich ist, dass, was willst du einem erzählen? Also genau wie wir jetzt kaum argumentieren können, weil er letztes Jahr 100 Spiele gemacht hat, und weil er die meisten Minuten mit Playoff und Regular Saison zusammengespielt hat und in dieser Zeit 34 und 10 und 10 quasi gemacht hat. Genauso wie wir dann sagen können, ja gut, was will man ihm dann sagen? Genauso sind die natürlich auch in der Organisation und sagen, ja, was sollen wir machen? Ja. Aber ich habe noch nie, nochmal, 25, da bist du normalerweise nochmal 2 Jahre von deiner physischen Prime entfernt. Und er ist schon sowas, ich bin mir sicher, was sein Vertical angeht oder seine Sprungkraft oder sein, einfach, wenn er jetzt Linien, einfach fünfmal hintereinander so schnell hoch und runter springen könnte, wie er kann, dann wäre er signifikant schneller gewesen und hätte höher springen können vor 5 Jahren. Und das ist schon auch was, also normal ist es nicht.
So. Er bleibt einfach ein, in dieser Hinsicht wie in jeder anderen Hinsicht ein Unikat.
Was ich wirklich liebe, ist die Rolle von Rob Pelinka, also wie du genau sagst,
der GM von den
also
Lakers.
Zwei Spezies, ja, die sich wirklich seit 20 Jahren kennen, die zusammen in Urlaub gefahren sind, Familienurlaube gemacht haben, die beiden. Und ich weiß nicht, ob es da im Inneren dann einen Kampf bei ihm gab oder du ziehst ja deinen Freund gerade so heftig über den Tisch. Du musst das Gefühl haben, dein Kumpel ist gerade wirklich, ist geistig umnachtet. Also der sagt dir vor Wochen, ey, wie wär's denn eigentlich mal vielleicht mit einem Luka Doncic-Trade? Und du musst so, du zuckst zusammen und bist so, okay, cool bleiben.
Ja, genau, okay. Aber wie schafft man das dann? Also keine Ahnung, wenn ich in der Rolle wäre und mich würde ein Buddy, der auch GM bei einer NBA-Franchise ist, anrufen und sagen, du ernsthaft jetzt mal, möchtest du Luka Doncic haben?
Also Selbstbeherrschung Level 1000. Aber
du kannst doch da nicht ernsthaft darauf reagieren. Du sagst, ja, klar.
Aber so hat er ja scheinbar auch. Also, yeah. So
und hat er hat sich ja sogar noch runtergehandelt. Genau. Das, was man jetzt lesen kann, ist ja sogar noch, dass es eigentlich, da war ja noch viel mehr auf dem Tisch. Ja, und mit dem Argument, dass Luca ja auch so verletzungsanfällig und mit den körperlichen Geschichten, hat er wohl noch Chips sich nochmal zurückgeholt auf dem Pokertisch.
Das ist ein absoluter Wahnsinn.
Das ist wirklich, also so, und jetzt machen wir natürlich auch mit unserem, wir sind in Gedanken bei Alex Vogel, jetzt machen wir natürlich mal noch schnell die Frage auf zumindest, die sagen ja, die wollen jetzt gewinnen. So, und sie haben jetzt Anthony Davis, jetzt kann man irgendwie auch noch was davon lesen, dass sie jetzt irgendwie noch versuchen, Kevin Durant da noch mit irgendwie nach Dallas zu kriegen. Das wird nicht funktionieren, ne? Können die denn in der Konstellation was gewinnen ohne Doncic?
Ich meine, die können wieder in die Western Conference Finals vielleicht mit dem Kader für diese Saison und maximal noch nächste. Es ist schon ein bisschen wenig Kreation. Also sobald Kyrie Irving das Feld verlässt, ist halt einfach niemand mehr da, der sich seinen eigenen Wurf kreieren kann. Defensiv kann die Mannschaft schon die beste der Liga sein. Herzlichen Glückwunsch dazu. abgegeben hat man dafür den talentiertesten offensiven Spieler vielleicht aller Zeiten, neben Nikola Jokic. Muss jetzt jeder selber wissen, ob's das wert war. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft in der Konstruktion irgendwas mit dem Titel zu tun hat. Also es gibt mindestens 4 Teams, die eindeutig besser sind und gegen die auch diese Mavs in der Playoff-Serie aus meiner Sicht keine Chance hätten.
Es kam ja an der Stelle auch noch raus, und da können wir eine schöne Überleitung schaffen, dass Luca sich wohl erst vor kurzem für 15 Millionen Dollar ein Haus in Dallas gekauft hat. Ob das stimmt oder nicht, Chandler Parsons hat das zumindest behauptet. Wir haben jetzt jemanden in der Leitung, die könnte vielleicht dann zur Miete, damit das nicht leer steht, begrüße ich hier in unserer Runde unsere deutsche Nationalspielerin Luisa Geiselsöder, die uns jetzt hoffentlich sieht, hört, wie auch immer. Da ist sie doch. Hello!
Hi, wie geht's euch?
Uns geht's vorzüglich. Wir haben uns hier gerade schon ein bisschen um Kopf und Kragen geredet, was den Luka Doncic-Trade angeht. Wäre das was für dich? Also wie gesagt, der soll sich ein neues Haus gekauft haben, dafür hat er jetzt erstmal keinen Bedarf. Wärst du interessiert?
Auf jeden Fall, wenn er mir einen guten Deal macht.
Die 15 Millionen sollten es auf jeden Fall nicht sein. Also herzlich willkommen in unserer Runde. Wir freuen uns sehr, dass wir die Person da haben, die die deutsche Fahne in Dallas hochhalten wird, versuchen wird hochzuhalten. Das ist fantastisch. Wir sind das gar nicht mehr gewohnt, dass in Dallas niemand mit deutschem Pass spielt. Satou weg, Dirk sowieso schon lange, jetzt Maxi. Aber du bist jetzt am Start. Louis, da müssen wir natürlich gleich drüber reden. Du bist uns zugeschaltet mit dem Adler auf dem Pullover, weil ja live zu sehen bei uns diese Woche bei Magenta Sport, kostenlos für alle übrigens, liebe Freunde. Donnerstag euer Spiel in Italien und Sonntag in Griechenland. Alex Frisch und Ireti werden sich um diese Spiele kümmern. Nimm uns mal, bevor wir über die Nationalmannschaft sprechen, erstmal mit rein in diese ganze Dallas-Nummer, weil das war ja dann. Es kam ja in diesem ganzen, wir reden sehr viel über Dallas, kam ja diese Nachricht auch, die uns natürlich alle sehr gefreut hat, dass du da einen Vertrag ergattert hast. Wie kam das zustande? Wie war der Austausch? Berichte mal ein bisschen.
Also ich kenne den GM, Kurt Miller, schon relativ lange. Der hatte schon seit mehreren Jahren Interesse. Und jetzt hatte ich eine relativ gute Saison bis jetzt. Und dadurch ist der Kontakt wieder zustande gekommen mit meiner Agentin. Und die meinten halt, dass sie Interesse haben, hab dann auch ein Telefonat mit dem Coach gehabt. Und ja, so ist es irgendwie so ein bisschen entstanden. Und am Endeffekt, es wurde Dallas, ich hatte mehrere Optionen, aber für mich war Dallas eben was Besonderes wegen der ganzen deutschen Geschichte auch, den ganzen Deutschen, die da waren. Und ich glaube, es ist der richtige Fit. Ich komme jetzt ins Training Camp und ich hoffe, dass ich, wie du gesagt hast, die deutsche Fahne hochhalten kann.
Das ist dann Trainingslager im April quasi, ne? Und da ist dann der Fight um die Kaderplätze, gell?
Genau, ja. Ja.
Und also ich finde ja, ich habe mir deine Zahlen natürlich auch nochmal rausgeschrieben, was du da in Frankreich so in dieser Saison gemacht hast mit über 11 Punkten, mit 8 Rebounds, mit mindestens einem geblockten Wurf pro Spiel. Bisschen Understatement, oder? Das ist schon eine ziemlich gute Saison gewesen. Oder bislang.
Ich würde schon sagen, dass es bis jetzt meine beste Saison in Frankreich ist, ja. Mhm.
Ja, und davon gibt es ja tatsächlich einige. Du spielst da ja schon ein paar Jahre. Wieso passt das eigentlich so gut mit dir und Frankreich und dem Land und der Liga?
Für mich ist es immer noch die beste Liga in Europa oder mit einer der besten Ligen in Europa. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Ich habe mittlerweile die Sprache gelernt, kann mich da auch echt gut verständigen. Ich muss sagen, die Fanbase ist bei jedem Spiel gut. Und das macht einfach Spaß da drüben. Vor allem jetzt in Basket Lawn fühle ich mich sehr, sehr wohl mit der Trainerin. Die weiß genau, wie sie mich einsetzen muss. Und ja, ich meine, wir sind jetzt auch erfolgreich. Wir waren letztes Jahr zweimal im Finale. Und dieses Jahr sind wir auch relativ gut. Ich meine, wir spielen jetzt die Play-ins in der Euroleague. Und deswegen, ja, ich fühle mich wohl.
Ja, das ist doch die Hauptsache. Und passt dann halt, du bist so eine dieser Geschichten, Günni, wir haben immer mal in diesem Podcast drüber geredet, wir haben es in den Übertragungen versucht. Luis, auch eine dieser Geschichten, die einfach in dieses Gesamtbild passt, dass der Frauenbasketball in den letzten Jahren einfach uns immer mehr verzückt, ne? Es wird einfach immer, es macht immer mehr Spaß.
Ja, es werden fast so viele Storylines, wir können gar nicht mehr folgen. So. Wir haben uns dann am Anfang natürlich immer auf Leonie Fiebig gestürzt, Aber irgendwie, da darf es ja niemals aufhören. Wir haben einfach gerade auf europäischer Bühne einfach jetzt 8, 9, 10 richtig geile Zockerinnen und deswegen sind wir auch schon sehr gespannt. Ich bin ja als Hamburger, freue ich mich ja, dass ich kurze Wege haben werde dann im Sommer, im Juni. Und da freue ich mich schon sehr drauf, was ihr da veranstalten werdet.
Beschreib du doch mal aus deiner Sicht, wenn man dann so mittendrin ist in so einer Entwicklung, dass mal, dass der deutsche Frauenbasketball so ein bisschen die Bremse rausmacht und durchstartet. Wieso passiert das gerade? Haben wir einfach gerade eine unglaublich talentierte Generation? Liegt es auch ein bisschen an den Rahmenbedingungen, die geschaffen wurden? Wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube auf jeden Fall, dass wir gerade eine sehr, sehr starke Generation haben. Wir haben sehr viel Talent bei uns im Team. Natürlich auch viele, die jetzt, wie gesagt hat, in der WNBA sind oder eben in Europa und da sich weiterentwickeln. Aber ich glaube auch schon die Rahmenbedingungen. Also wir versuchen hier gerade was zu verändern und wir bekommen schon auch Unterstützung. Man merkt, dass es besser wird und dadurch fällt es natürlich auch uns leichter zu performen. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber ja, wir haben auf jeden Fall auch sehr viel Talent gerade und natürlich auch viele, die einfach Bock haben. Also die merken, okay, gerade verändert sich was und die einfach mehr wollen. Also wir haben immer diesen Hunger gerade bei uns drin, der nie gestillt ist eigentlich.
Mhm. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Wie schön ist es, dass ihr jetzt alle wieder bis aufs Tattoo auf einem Haufen seid? Ihr seid ja sonst auch gut verteilt über den Globus.
Die Familie ist wieder zusammen. Also, es ist immer cool. Es ist immer cool, die Mädels zu sehen. Macht immer Spaß. Jeder freut sich immer aufs Fenster und einfach wieder Zeit miteinander zu verbringen.
Und was, also es ist ja ein bisschen komisch, wenn man eine Qualifikation spielt, obwohl man eigentlich quasi schon qualifiziert ist. Wie geht ihr das generell an und wie geht ihr jetzt diese Spiele gegen Italien und Griechenland da auswärts an?
Ich glaube, wir legen gar nicht so einen großen Fokus darauf, dass wir schon qualifiziert sind. Wir nehmen die Spiele wie normale Spiele. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen Erster in der Gruppe werden, was natürlich auch Einfluss auf die Draws danach hat für die EM. Und ja, ich meine, was bist du für ein Competitor, wenn du einfach reingehst und es als Trainingsspiel siehst? Du wirst natürlich gewinnen.
Und dann einen guten Rhythmus aufnehmen, idealerweise für die Eurobasket. Per hat es gerade schon angesprochen, im Juni. Was ist denn da, sagen wir alle, toi toi toi, alle bleiben gesund. Wir können an dieser Stelle mal kurz an unsere Goldmedaillengewinnerin gute Besserung schicken, Marie Reichert, die sich leider verletzt hat, einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Das wurde jetzt gestern bekannt. Was ist denn drin mit dieser Mannschaft, die sich ja jetzt auch dann über viele Jahre kennt, irgendwie kennt, Coach ist mit dabei. Also alles irgendwie gut gewachsen, alles so homogen wirkt es von außen.
Das auf jeden Fall. Also man sieht, dass wir jetzt die letzten Jahre immer zusammen gewesen sind, dass wir eigentlich so den Kern, dass der gleich geblieben ist. Und dadurch sind wir natürlich auch gewachsen als Team. Wir wissen mittlerweile, wie wir spielen, den Rhythmus, was wir als Individuum bevorzugen auf dem Feld. Und dadurch finden wir, glaube ich, einen guten Rhythmus und kennen uns auch, was natürlich immer ein Vorteil ist. Aber natürlich gibt's noch viele so kleine Ecken, die man noch verbessern muss und dadurch sind halt so Fenster wie November und Februar sehr wichtig für uns. Vor allem, wenn wir jetzt halt auch auf die EM gehen, wo man dann auch im Endeffekt nicht weiß, wer im Sommer wann dazustoßen wird mit der WNBA. Genau. Aber man merkt auf jeden Fall, dass es alles mittlerweile so ein Kern und zusammen ein Team ergibt. Mhm.
Ja, das sieht man auf jeden Fall auch. Wir haben die Zahlen vorhin von dir aus der Saison angesprochen. Was würdest du sagen, also wo hat sich dein Spiel weiterentwickelt, so auch, dass du sagen würdest, es würde auch gut in die WNBA passen?
Ich glaube, dass ich mich mittlerweile zu einer Spielerin entwickelt hat, die dem Team das gibt, was es braucht. Für mich ist mein Fokus nicht mehr nur auf Punkten oder auf Rebounds, sondern ich versuche jetzt auch, den guten Pass zu finden, meine Mitspielerin in gute Position zu bringen und natürlich dann auch in der Defense viel mehr Energie reinzubringen. Und ich meine, du hast es halt angesprochen mit den Blockshots. Also ich würde sagen, das waren jetzt so meine zwei Punkte, wo ich mich am meisten entwickelt habe, Blockshots und Assists. Und Punkte und Rebounds sind eigentlich so ein Given, muss ich sagen, jetzt in meiner Rolle als Leader in dieser Mannschaft.
Okay. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die beiden Spiele dann, die jetzt anstehen. Wie gesagt, alles live zu sehen bei uns. Danken dir, dass du dir in einer ja doch, ich würde mal sagen, vielleicht etwas ereignisreichen Woche auch ein bisschen Zeit genommen hast. Ihr habt auch ein paar andere Dinge dann noch zu tun. Und wünschen einfach viel Erfolg. Bitte macht einfach genauso weiter. Wir freuen uns, also wir, Per und ich haben es schon ein paar Mal gesagt. Es sind irgendwie auch No Offense gegen die Boys, aber es sind auch immer die schönsten Interviews mit Leo, mit Marie, mit Elisa. Es waren irgendwie auch immer. Wir sind immer mit einem Lächeln aus den Interviews mit euch rausgegangen. Das ist heute auch wieder so. Von daher viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Dankeschön.
Danke. Und wir haben auf jeden Fall gelernt, Per. Also das Haus von Luca ist im Zweifel in guten Händen.
Ja, also da finden sie schon Abnehmer. Aber es gäbe ja auch noch das, die Butze von Maxi wahrscheinlich oder von Statu.
Ja.
Also,
ich habe relativ hoch angefangen jetzt. Ja. Das ist wahr. Hast du noch irgendwas, Basti, was dir zu Luca auf den Nägeln brennt? Ansonsten würde ich jetzt mal so langsam Richtung
Euroleague. Nur einmal zwei Minuten fit LeBron, Doncic, ja. Oder glaubst du, das bleibt jetzt? Oder?
Not worried. Ja, ich denke schon, dass die beiden zusammenspielen werden. Ich glaube, dass die beiden schlau genug sind, um in jeder Konstellation zusammenzuspielen. Also Luka Doncic hat jetzt mittlerweile gezeigt, dass er mit jedem Spielertypen zusammenspielen kann, aus meiner Sicht. Der Fit zwischen ihm und Kyrie Irving wäre sehr viel weniger passend gewesen für mich von Haus aus als der mit LeBron. Bei zwei Spielern mit diesem Basketball-IQ, mit dieser Versatilität sehe ich keinen Grund, wieso das nicht passen sollte. Ich glaube, der Kader außenrum ist halt jetzt ziemlich hohl.
Glaubst du, es ist realistisch, dass sie noch jemanden kriegen? Oder hast du einen Namen im Auge, den du dir wünschen würdest als defensiven Großen noch, der da irgendwo reinschlüpfen
könnte? Ja, Mitchell Robinson war jetzt im Gespräch von den New York Knicks. Spielt nie, also keine Ahnung. Ich persönlich glaube ja gar nicht, dass Jackson Hayes so verkehrt ist als Big. Ich glaube nur, dass der bisher nicht in Karrieresituationen war, wo er wirklich so spielen konnte, wie er es vielleicht braucht. Ich glaube, mit Luka Doncic könnte der anders aussehen, aber scheinbar glaubt man da bei den Lakers selber nicht so dran. Ich glaube, es ist für diese Saison erstmal egal. Ich glaube, die Mannschaft wird fein sein bis zu den Playoffs und dann irgendwie in den Playoffs auch okay aussehen. Nächste Saison wird sich dann, glaube ich, die Liga in Acht nehmen müssen vor dem, was die Mannschaft anstellen kann, wenn sie im Sommer sich zusammenbauen kann.
Basti Ulrich. Da sind wir doch alle wieder ein bisschen schlauer, was diese wilde Nummer da angeht. Und ich freue mich schon sehr auf die nächsten Tage und was da noch alles an Insights rauskommt. Was da wer noch irgendwo von irgendeinem Insider rauspresst. Bevor wir zur Euroleague kommen, natürlich, weil wir Luja gerade hier hatten. Es gibt ja auch noch einen DBB-Herrenkader, den es vielleicht mal kurz zu analysieren, zu besprechen gilt. 16 Spieler nominiert von Alex Mumbro. 4 werden gestrichen. Die Guards mit Malte Delo, Jonas Matisek, Andy Obst, Justus Hollatz, Nick Weiler-Bepp, Ivan Katschenkov, David Krämer und Nelson Weidemann. Die Forwards mit Olindi, Schneider, Da Silva und Bonga. Und die Bigs mit Thiemann, Vogtmann, Kratzer und Pleiss. Das ist so ein stabiler Kader. Also ja, Euroleague pausiert, deswegen sollte es auch ein stabiler Kader sein, aber damit kannst du doch auf jeden Fall mal arbeiten.
Damit kannst du natürlich arbeiten. Immer wenn du so die Achse von Leuten hast, die jetzt wirklich diesen ganzen Zirkel, also oder diese ganze Trilogie durchlaufen haben von 22 an, das heißt die Bongas mit Nick Weiler-Bepp und Andy Obst, dann da hast du einfach so viel Substanz dabei, das reicht. Und dann wird es auch einfacher für einen Tibor Pleiss, der dann bei sowas dann dazukommt, dann auch dich da einfacher einzufügen, wenn alles um ihn rum schon funktioniert und so. Deswegen sind wir da unbesorgt, dass wir die Qualifikation schaffen
werden. Ja, ich hab so ein bisschen, ja, also das ohnehin. Also es gibt natürlich so ein paar, also die Rostocker sind enttäuscht, weil Robin Mays eine tolle BBL-Saison spielt, aber dann habe ich mir so den Kader angeguckt und dachte mir, ja gut, aber wen soll er denn dafür nicht nominieren? So, also keine Ahnung, wenn wir nicht so gut aufgestellt wären, kannst du immer über Karim Jallo und so nachdenken, aber ist halt einfach, also oder, Basti? Also es ist doch logisch, das so zu nominieren, wie er das gemacht hat.
Ja, absolut. Vor allen Dingen auch logisch, weil es jetzt ja wirklich kein Fenster gibt, um noch irgendwie herum zu experimentieren. Ja. Ne? Also man steht nicht so sicher da, beziehungsweise nicht so überzeugend da nach der bisherigen Qualifikationsgeschichte, dass man jetzt sagen könnte, ja okay, dann probieren wir halt hier mal aus und hier, sondern du musst jetzt schon in den letzten beiden Spielen dann auch noch ein bisschen was zeigen. muss jetzt, glaube ich, nicht massiv um die Qualifikation bangen, aber es könnte, glaube ich, schon nochmal eng werden.
Auswärtsspiel ist das erste, oder?
Ja. Podgorica.
Ja, genau. Also es gibt eine Welt, in der du in Podgorica verlierst und dann zu Hause gewinnen musst gegen Cody Miller-McIntyre und seine Boys. Ja.
Genau.
Also die Welt gibt es.
Also so. Es ist nochmal, es ist eine Vierergruppe, die ersten drei kommen weiter, das heißt die Chance ist erstmal, ganz unabhängig davon, wie das bislang gelaufen ist, eigentlich sehr gut weiterzukommen, aber klar, absolut, Montenegro steht bei 3-1, wenn du dir den Kader anguckst, da sind schon auch Qualitätsspieler dabei, der deutsche Kader ist deutlich besser, so, aber es ist dann auch auswärts.
Ja, du spielst halt auswärts auf dem Balkan, du hast Kendrick Perry und du hast ein paar Werfer und so, also ich meine, Deutschland hat auch schon mit besserer Besetzung und von Coach Gurdy gecoacht in Bulgarien verloren. Das heißt, also nochmal, natürlich gehe ich davon aus, auch mit großem Selbstinteresse wünsche ich mir das, dass sich Deutschland für die Eurobasket qualifiziert.
Dadurch,
gerade weil der Rhythmus halt erst auswärts, dann zu Hause ist, kann auf diesem letzten Heimspiel unter Umständen einiges an Druck drauf sein. Hm.
20.02. in Podgorica und dann danach das Spiel in Bamberg gegen die Bulgaren. Ich habe mich so gefragt, wen cuttest du eigentlich? Also klar, es gibt so Youngster, die dafür prädestiniert sind, aber dann so auf groß und so. Also muss vier Spieler noch streichen? Ja gut, das ist der Mumbo-Job in dem Fall. Dafür ist er da angestellt. Ja, wir gucken uns das an. Wir sind gespannt. Also wir kriegen dann ja auch, das war ja beim letzten Fenster auch ein bisschen schwierig, da haben wir Cale gesehen und so weiter, aber wir kriegen jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr Eindruck davon, wirklich, wenn sehr viel Kapelle da ist, was Mumbo eigentlich vorhat mit der Mannschaft. Ne?
Mhm. Ja, ich glaube, bestimmte Sachen bleiben fast gleich. Also es war auffällig, wie viel sie laufen wollten nach Defensiv-Rebound und aber auch nach gegnerischem Korberfolg. Und ansonsten glaube ich, das ja, sah so ein bisschen spanischer aus, noch so ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Bewegung, nicht nur so viel Pick-and-Roll-Offense. Also ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die man rausziehen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich die Idee nicht, Dylan Ossetkowski 20 Mal in einer Halbzeit den Ball zu geben und irgendwie
sich ein paar Punkte zu erholen. Ja.
Also ich glaube, es ist gemischte Tüte, aber in Ansätzen würde ich ihm jetzt mal zumindest gut schreiben, dass es ein paar Änderungen gibt, die man schon erkennen konnte, durchschimmern sehen konnte.
Apropos streichen, ich habe dann mal gegoogelt, Per Günther, Nationalmannschaft gestrichen. Mhm. Und da gibt's also einen Treffer, den hatte ich einfach nicht mehr auf dem Schirm. Den Bauermann-Litauen-Treffer. Mhm. Ganz kurz vor der EM, ja?
Ich war ein Bubbleboy quasi. Ich war derjenige, der normalerweise... Ich war immer Teil der Überlegung, fahre ich mit drei Point Guards oder nicht? Das ist eigentlich, hat dafür entschieden, oder darüber entschieden, ob ich mitkomme. Und das hat er mal im Jahr so gesehen und mal andersrum gesehen. Und in dem Jahr, in dem ich da nicht mitgefahren bin, wo Dirk und Cayman mitgefahren sind, da waren wir einfach so eine spezielle Mannschaft. Da war einfach unter Baumann langsam spielen, Ball nach vorne, Dirk entweder zu Nowitzki oder zu Cayman. Und da brauchst du jetzt keinen
Wirbelwind,
keinen chaotischen Guard, der nicht so richtig das europäische Spiel beherrscht, sondern einfach irgendwie in die Zone fliegen will und sich an die Freiwurflinie gaunern. Da war dann kein großer Bedarf für, in dem Jahr.
Okay, und das,
das war das berühmte Jahr, wo ich mit... da war Hansi Gnad einer der ganz Großen in Deutschland. Die Geschichte habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber sie war einfach großartig. Habe ich ihn noch gesehen am Abend vor den finalen Cuts am Flughafen. Und dann meinte er zu mir, Per, mach dir keine Gedanken, Trainer-Meeting, bis dabei. Und dann am nächsten Tag, da hatte ich gut drauf, am nächsten Tag Baumann sagt, Pero, du hast es leider nicht geschafft. Okay, alles klar.
Und dann macht man als erstes was? Nach so einer Info, wenn man eigentlich sich dann ja...
Das sagt einfach. Gekartet zu werden tut wirklich weh. Es ist mir nur einmal passiert in meinem Leben. Das war genau dieser Instanz. Ich habe mir davor mal einen Fuß gebrochen und bin deswegen nicht mitgefahren bei Nation. Aber dieses eine Mal gekartet werden ist... Es gibt einen Raum, da sitzt Coach drin mit den anderen Trainern und du weißt einfach, es ist so... Keine Ahnung, nach dem Essen kommen bitte Zwina, Günther, Wisocki und der noch bitte einmal, habt ihr noch einen Talk? So, okay, dann sitzt du halt da vor dem Raum und manche handhaben so, dass es schon auch so, die fragwürdig sind, auch da sind, dass die, also es kommt vielleicht auch jemand raus, der dann mitfährt. Aber normalerweise sitzen dann da die vier armen Seelen, die dann da rausgeschmissen werden. Ja. Und dann
Perro, du hast es nicht. Ja.
Yeah. Perro, sieh mal.
Das ist auch einfach. Also wenn findest du es gemeiner, Leute noch mit einzuladen, die dann noch mitfahren oder nur die, die gecuttet werden? Ich finde, es ist fast noch mehr Qual, wenn du auch so Leute mit zu den Gesprächen einlädst, die dann doch mitkommen.
Ja, das ist mehr Qual auf jeden Fall. Aber guck mal, es ist so, umso älter ich werde, umso schlimmer und konservativer werde ich ja. Und umso mehr denke ich mir auch so, ja, das, Mann, so soll das auch sein. So, das ist halt Nationalmannschaft, das ist halt einfach so. Da kommen halt 16 und dann musst du halt auch damit rechnen, dass du es nicht schaffst.
Ja, man muss sich aber nicht extra quälen, man kann einfach eine SMS schicken.
Ja, aber es ist immer noch Profisport, da gehört Quälen schon auch ein bisschen dazu.
Irgendwie, ja, ja, weiß ich nicht. Das ist halt einfach, du kannst so stolz darauf sein, wenn du dich durchgesetzt hast und du fährst irgendwo hin oder es ist dann halt auch diese eklige, diese Drucksituation. Ich weiß, ich habe ein Spiel im Jahr davor, glaube ich, gegen Puerto Rico gemacht und habe einfach da 15 gemacht in der Vorbereitung von der Bank als dritter Point Guard und bin dann eben so gerade noch reingerutscht. Da waren wir, ich glaube, das war, wo war das Spiel? Ich glaube in Bonn oder so. Und da hatte ich noch nicht mal mehr meine eigene Trinkflasche. Und ich war auf der Anzeigetafel, also da waren dann irgendwie 13 Leute hatte eingesetzt, weil es so ein Testspiel war oder so. Und ich hatte keinen, mein Name war nicht da, sondern meine Punkte sind, glaube ich, auf die Punkte von einem anderen Spieler drauf.
Und Coach.
Es war so, genau, und es war so ein Kasten, ja, so ein Bonacqua-Kasten mit 12 Flaschen. Und meine Flasche stand so am Rand daneben. Aha. Und da war ich mir halt sicher, okay, heute, die Reise geht wohl nicht zur EM für mich. Oder zur WM war das, glaube ich, zur WM in der Türkei 2010. Und dann habe ich halt in dieser Situation 15 gemacht und bin dann tatsächlich, habe dann einen Anruf gekriegt von Dirk Baumann, wo er gesagt hat, Pero, sieh mal, du bist dabei. Und dann dachte ich so, okay, das ist geil. Daraus habe ich super viel gezogen, einfach so mit dem Rücken zur Wand dann ein gutes Spiel gemacht und sich irgendwo in so einen Kader reingeschlichen.
Machen wir einen Haken erstmal an die Nationalmannschaft. Kommt zur Euroleague und ich brauche jetzt Bastis Hilfe. Wir machen jetzt etwas, das ist für die Menschen, die das nur Audio hören, nicht gar nicht so einfach. Ich habe zwei Bilder mitgebracht, denn Per hat letzte Woche in der Konferenz eine These aufgestellt, was den ASVEL-Trainer Pierrick Poupé angeht, den ich dir nochmal an dieser Stelle einmal kurz zeigen möchte.
Ja, yeah, ich habe ihn vor Augen. Ja.
Aber nur nochmal so, auch hier für die Kamera nochmal, das ist Pierrick Poupé.
Ja, okay, meine These wackelt, wenn so, du das Foto rausholst.
Günni, auch nochmal für dich, das ist das Foto. Und er sagt, also du hast die Konferenz letzte Woche nicht gehört, ne?
Nein.
Weil du ja selber gearbeitet hast.
Sonst natürlich.
Gibt es einen deutschen Spieler, bei dem du dir vorstellen könntest, dass Per sagt, der sieht ihm ähnlich?
Zeig's mir nochmal.
Das ist jetzt auch so fotounabhängig. Ich kann ja verstehen, dass nicht in 1000 Jahren wird er das jetzt sehen. Aber es gab so einen kleinen Moment in der Konferenz, so, wo es kurz in mein Gehirn geflutet ist. Da hatte ich etwas.
Irgendjemand?
Einen deutschen Spieler, der ihm ähnlich sieht.
Ich könnte helfen.
22er EM-Held.
22er WM-Held.
EM-Held, ja.
EM-Held.
Ja. Ich helfe dir.
Also explizit kein WM-Held, sondern ein EM-Held.
Ja,
ein EM-Held.
Ganz
ja.
Explizit, ja.
Jonas Wohlfahrt-Bottermann.
Nee. Weiß hey, guck doch bitte nochmal
pass auf.
Ja,
pass
keine
auf.
Ahnung.
Pass
ich
auf,
weiß
warte,
nicht.
Ich mach, wir machen einfach den jetzt.
Aha.
Das ist die These von Per
Günther.
Wem er ähnlich sieht. Also die beiden nochmal kurz
hintereinander. Eine ähnliche Gesichtsbehaarung vielleicht.
So, also Chris Senkfelder, das Bild zeige ich jetzt auch. Und meine These ist ja, Günni, komm mal her. Dass Poupé Günther viel ähnlicher sieht als Senkfelder, oder was?
Ja, beides ist ein Stretch, finde ich, um ehrlich zu sein.
Okay, gut. Aber ich bin schon mal froh, dass ich nicht der Einzige war, der den Senkfelder nicht gesehen hat, so unbedingt da drin.
Ja, also ich sehe ihn tatsächlich kaum. Ich sehe halt auch jemanden, der einen Bart hat.
Ja, genau.
Also
und so ein bisschen
so die,
wuscheliges Haar.
Das ist so die Gemeinsamkeit.
Ich fand so in den Augen, da war auch Senkfelders Augen haben immer so einen schönen Glanz. Ich weiß auch nicht, der sieht... So ein, ja,
und,
okay.
Und weil, ja, aber dann würde zu dir auch schon wieder passen. Weil in dieser Konferenz auch noch von Günni aufgemacht wurde, möchte ich das auch aufgreifen. Also ihr merkt das, liebe Freunde, ihr solltet die Konferenz am Donnerstag bei Magenta Sport gucken, die Euroleague-Konferenz. Denn plötzlich drifteten wir in so eine Diskussion ab, die Persönlichkeiten der Euroleague, mit denen man gerne abhängen würde. Spieler oder Trainer. Und Günni hatte in der Live-Berichterstattung,
mit Hifi und Ataman hätte ich gerne gechillt auf der Couch, ja.
Und du hattest jetzt ein bisschen Zeit drauf rumzudenken. Hast du noch einen in petto? Weil ich habe tatsächlich eine grandiose Top 3.
Ja, dann mach erstmal du, vielleicht kommt mir dann was.
Basti, du dann auch gleich spontan oder hast...
Ich habe nichts vorbereitet zu dem Thema. Ich glaube auch nicht, dass es viele gibt, den nicht so, aber ja, mach mal.
Irgendeinen wirst du,
weil es generell nicht viele Menschen auf dieser Welt gibt, mit denen du deine Zeit verbringst.
Irgendeinen wirst du bitte in den nächsten fünf Minuten finden. Einfach irgendeinen, so ganz abseitig. Weil ich fang an, also ich habe natürlich dann außerhalb der deutschen Teams geguckt, weil natürlich die einfachen sind irgendwie Maodo oder Gordy, um von seiner Weisheit zu profitieren. Mhm. Oder Jonas Matisek, weil er den gleichen Musikgeschmack wie ich hat. Aber Nummer drei, und auf den bin ich relativ stolz, Edgaras Ulanovas. Ich habe ja einen Sweet Spot für Litauer. Ich finde, er sieht aus wie der typischste Litauer, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Er hat diese
Okay, was würdest du, alle drei, würdest du das gleiche mit ihm machen? Oder
Nein, unterschiedlich.
Was macht ihr zusammen?
Unterschied. Mit dem ziehe ich in Kaunas durch die Bars.
Ah, okay.
Einfach nur so. Aber mit dem gehe ich einfach nur Bier trinken. Mhm. In so verschiedenen, mit ihm und seinen Freunden oder Brüdern, mhm, weiß nicht. Wahrscheinlich wird er auch ein paar Brüder haben, aber so. Mhm. Und weil Schnauzer, also ich habe irgendwie eine ganz verrückte Faszination für diesen Spieler. Und das liegt nicht nur daran, dass er diesen hässlichen Wurf hat mit seiner linken Hand, sondern irgendwie, ich habe eh einen Narren gefressen an Litauern und Edgaras Ulanovas ist jetzt einfach mal auf der 3. Mhm. Auf der 2 ist Matthias Lesor und mit dem natürlich am besten in Belgrad irgendwie was machen. Also das und Nummer 1, hättest du drauf kommen können, haben wir nämlich schon mal drüber gesprochen, ist La Provitola, weil ich hoffe, dass einfach nur 5%,
zum Skatepark
dass einfach nur 5% von seinem Swag auf mich abfärben. Dann bin ich immer noch nur bei 25, aber La Provitola ist so der, ist so für mich der lässigste Dude in der ganzen Euroleague.
Ja, der ist wirklich so. Habt ihr Barcelona mal gehabt, wo sie den Tunnel-Shot uns zeigen, wie sie gekleidet kommen aus dem Bus raus in die Halle?
Er sieht so gut aus.
Ey. Er hat so eine Kappe, so eine freshe kleine Kappe, die so mit so einem kurzen Schirm, die so ein bisschen hochgebogen ist, Schnörres und dann wirklich gefühlt so in irgendwelchen DCs oder, also weiß ich nicht, so richtiger Skater einfach. Als wäre er mit seinem Longboard oder irgendwie mit so einem freshen neuen Deck da vor.
Ist es noch ein Look für 2025?
Für ihn schon, er kann es sagen.
Er trägt ihn schon sehr selbstbewusst.
Ja, yeah, er kann es sagen. Solange es für ihn funktioniert.
Basti, irgendeinen in der Euroleague, wo du sagst, komm, irgendein. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, danach musst du ihn nie wiedersehen.
Ich habe jetzt fast das Gefühl, ich muss irgendeine Art von Counterpick nehmen, nur um.
Dieses Gefühl hast du immer zu jeder Zeit.
Wenn die Popkultur sagt, irgendwas ist gut, bist du der Counter, hast du den Counter.
Ja. Das Ding ist ja, ich bin ja nie interessiert, also das ist auch tatsächlich eine meiner großen Schwächen als Berichterstatter, an so persönlichen Hintergrundgeschichten von Basketball oder von Sportlern generell. Das heißt, ich weiß nichts über diese Leute, außer ihre Statistiken.
Du bist das Gegenteil von Körny und mir.
Also ich kenne ihren PIR-Wert, aber nicht ihre persönlichen Hobbys oder Interessen. Das heißt, ich kann es an nichts festmachen. Okay. Wirklich an überhaupt gar nichts. Gleichzeitig kann ich auch nicht einfach jemanden sagen wie Andy Obst, weil das ist ja die offensichtliche Lösung. Außerdem kann ich niemanden nennen, mit dem Per Günther ja sowieso schon am Abhängen war. Es muss schon irgendwas Cooleres sein, sowas Exotischeres. Aber ich habe keine Ahnung. Allen Smilagic.
So, ist so easy.
Einfach nur, weil ich der Letzte in Europa bin, der noch an ihn glaubt. Nico Mannion finde ich cool. Ich hätte gerne seine Frisur. Ich hatte früher die Haare von Nico Mannion, als ich noch jugendlich war. Die sind mir leider dann mit 15 ausgefallen.
Aber nicht so rötlich.
Doch, schon auch in die Richtung. Okay. Ja. Schon, es gibt Bilder von mir mit ähnlichen Haaren. Darüber könnte ich mich mit ihm unterhalten vielleicht.
Günni, hast du noch eine Wette?
Ist es natürlich, die Antwort ist Theodosic.
Ja, habe ich auch überlegt.
Okay, mit dem könnte man eine rauchen gehen. Ja,
Ich habe, wie gesagt, wir haben in Bologna gespielt und es war auch ein Do-or-Die-Spiel. Also als Achter in die Eurocup, damals in die alte Eurocup Endrunde gestartet, wo einfach der Erste gegen Achter Sudden Death spielt und dann spielst du wenn du weiterkommst, gegen die nächsten. Also es war das geilste Format. Ich weiß nicht, warum die das wieder aufgebrochen haben. Auf jeden Fall haben wir dann in Bologna gespielt und haben wir, glaube ich, mit 2 verloren, weil Markovic, so auch ehemaliger serbischer Nationalspieler, die wildesten Dreier als Shaky Shooter, die wildesten Dreier getroffen hat und wir haben, glaube ich, mit 4 verloren oder so. Und Marty Leun, jemand, mit dem ich in Ulm zusammengespielt habe, hat zu der Zeit auch in Bologna gespielt, in der zweiten Liga. Und der meinte, komm, wir gehen essen. Und ich musste mich wirklich beeilen, weil das Restaurant zugemacht hat. Und ich bin quasi aus der Halle raus, verloren, geduscht, raus und in diese kleine ehemalige Sportkneipe mit wahrscheinlich dem besten italienischen Essen, das ich je gegessen habe. Aber ich kam rein und da saßen Markovic und Theodosic schon ungeduscht, im Jogger einfach, mit Kippe am Zahn und waren schon beim Tiramisu. Und da war ich so, ey, wenn irgendjemand einfach alles richtig macht im Leben, dann ist es diese zwei Gauner.
Theo habe ich auch überlegt. Da würde ich dich auch sehen, Basti.
Ja, irgendwer, der ist wahrscheinlich der einzige Euroleague-Spieler, mit dem ich eine rauchen könnte. Das heißt, das wäre schon mal eine große Überwindung. Also das würde schon mal eine große soziale Lücke, die ich normalerweise zwischen mir und anderen Leuten stehen habe, überwinden.
Ja, die Euroleague macht ja generell gerade auch abseits der Spiele, die wir so covern, relativ viele Schlagzeilen. Es gibt gerade eine drohende NBA Europe, die irgendwie da so am Horizont ist mit wildesten Gerüchten darüber, dass sie gerne irgendwie Manchester City und Paris Saint-Germain Fußballteams neben Real Madrid mit drin hätten und ein neu zu gründendes Berliner Team, das dann auch eine neue Halle bekommt und so weiter. Können wir da kurz einen Pitch zusammen erstellen?
Also erstmal dieses Grundgerüst, das, was wir jetzt gehört haben, was auch nichts von offizieller Stelle ist, aber das ist, was man sich so erzählt, 10 Teams und dann viele Märkte gar nicht, also kein Interesse an Serbien, kein Interesse an der Türkei, sondern quasi so...
Griechen auch nicht, ne?
Genau, Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und jeweils und zwei England. Teams, dass es da immer diese Rivalität auf jeden Fall geben soll. Also quasi natürlich, alles steht und fällt quasi mit wahrscheinlich Real Madrid und Barcelona. Wenn du die hast, hast du schon mal was. Und dann eben mit dem lustigen Zusatz, der Plan anscheinend in Deutschland, Bayern München, aber nicht Alba Berlin, aber eine andere Berliner Mannschaft, die es jetzt noch nicht gibt. So, also haben wir das richtig
ungefähr so zusammengefasst.
Und dann eben auch, wie du sagst, in England dafür dann City und noch irgendjemanden, wen auch immer, keine Ahnung, um dann vielleicht so die Marke anzuknapsen, die Gunners, das würde ja sogar vielleicht noch passen.
Mhm. So, und wir versuchen jetzt mal schnell ein Berliner Team zu pitchen. Einfach zusammen. Wie würden wir
es
bauen?
Ich bin tatsächlich einfach nur beim Maskottchen. Ich will einfach, dass das Maskottchen so ein schwarz gekleideter mit Schnörres und tätowierten Unterarmen ist. So
ein Berghaini?
Einfach so ein richtiger, was heißt, es ist ja nicht nur Berghaini, sondern es ist dann, keine Ahnung, ob es dann die Berliner Barista sind oder so. Irgendjemand muss es ja sein.
Bei dem du nur auf Englisch bestellen
kannst. Also Maskottchen, ja. Maskottchen, das also ein Maskottchen, das auch gar nicht mehr Kinder anspricht oder so, oder irgendeine Farbefigur ist.
Auch gar keinen Bock hat auf seinen Job. Einfach zu lässig dafür, gar nicht animiert, sitzt einfach irgendwo mit drei anderen Maskottchen, die genau gleich aussehen.
Einfach nur frisch entlassen aus dem Gefängnis Moabit wegen Krypto-Scams, steht jetzt rauchend an der Seitenlinie. Ja, ich habe die ganze Aufgabe, wir haben es ja schon vorher abgesprochen, dass wir es machen sollen, als das aufgefasst, was es für mich ist, nämlich ein Pitch für AI. Also ich bin ja großer Verachter von AI, aber das ist so eine Aufgabe, die genau richtig ist, finde ich, für AI.
Und hast du AI gefüttert damit?
Ja, natürlich habe ich AI gefüttert.
Okay, dann schieß mal los.
Also man merkt daran auch die Kreativität von AI direkt. Mhm. Weil der Vorschlag ist, für den Teamnamen sind die Berlin Titans.
Oh.
Ich habe später AI gefragt, was denn Berlin genau mit den Titanen zu tun hat.
Das sehe ich nicht.
Aus der griechischen Mythologie. Da hat AI geantwortet, dass die jetzt nicht direkt was miteinander zu tun haben, aber sowohl Berlin als auch die Titanen stehen für Stärke. Weiß nicht, wo die Assoziation genau herkommt. Die Vereinsfarben, Achtung, sind blau, gelb und weiß. Warum sagst du denn her? Das ist ja interessant. Die neue Arena steht im Herzen von Friedrichshain. Das ist aber auch interessant.
Ist da noch Platz?
Die steht dann einfach auf dem Vorplatz vor der Uber-Arena, kommt die Titan-Arena hin. Ja, ist alles uninteressant, bis auf Folgendes. Ich habe mir natürlich einen Kader zusammenstellen lassen.
Ja, das finde ich auch interessant, hätte ich auch am Start.
Haben natürlich so ein bisschen von AI einen Kader zusammenstellen lassen. Der Kader sieht, ich habe gesagt, einen realistischen Kader, bestehend aus Profis aus europäischen Ligen und der G-League.
Ja.
Der Kader ist jetzt folgender. Point Guards sind Nili Kinar und Teodosic.
Okay.
Auf Shooting Guard Jordan Lloyd und Jalen Green von den Houston Rockets.
Aha.
Das ist gar nicht so verkehrt. Also okay. Guter Get. Danny Avdija und Nick Batum als Small Forwards.
Was ist das für ein wilder Kader?
Okay. Power Forward ist Jonas Valanciunas und Giorgio Giamardini. Und Center sind Kristaps Porzingis und Tibor Pleiss.
Ein realistischer Kader.
Ist schon nicht schlecht. Trainiert das Ganze von Svetislav Pesic übrigens.
Ah ja, okay.
Der, ja, da ist jetzt wirklich einiges dabei gewesen, muss ich sagen. Ich finde, der Kader sollte nur aus Australiern bestehen. So, also gestrandete Leute, die so eigentlich nur für ein halbes Jahr mal nach Berlin wollten, aber so 5 Jahre später immer noch da sind. Aha. Nur
und
solche.
Chronischen Schlafmangel haben.
Ja. Sie sollten sich auch nicht aufwärmen wie ein Basketballteam, sondern alle auf einer Slackline. Einfach alle so eine Slackline über die Mittellinie spannen. Und man sollte kiffen dürfen in der Halle.
Also wenn es dieses auf der Slackline, wenn es dieses Team gibt, kriege ich von jedem von euch einen Zehner, wenn sie Berlin Bears heißen. Wenn das der Name ist, das ist natürlich der.
Ja.
Und ich hab mir zusammengebaut, also das, die sportliche Verantwortung trägt natürlich als Sportdirektor Mita Demirel und Trainer ist Sascha Obradovic. Mhm. Und das Team ist um Maodo gebaut, der wieder zurück nach Berlin kommt. Und du baust das Team um ihn und Thiemann, der sich jetzt gerade die Tasche vor. Und das ist quasi, das ist das Berliner Team, was du da hinbaust.
Also Moment, wir fangen diese Liga an in wie vielen Jahren? In 3.
Nee, ja doch irgendwie sowas.
Sowas? Ne? Ja. Dann ist Maodo 35 und Thiemann 37.
Ja, ich habe die Zeithorizont habe ich nicht mit einberechnet. Ah, okay.
Könnte tough werden.
Vielleicht gewinnt die KI doch.
Ja. Ich habe noch ein Front Office hat mir die KI noch geliefert.
Okay.
Das würde ich noch gerne. Patrick Femerling ist Jugendkoordinator.
Sehr gut.
Das war er schon mal quasi. Ja.
General Manager Klaus Pervers.
Okay.
Weiß ich nicht. So.
Oh. Warum denn nicht?
Okay. Ich war überrascht, dass die KI auf Klaus Pervers kommt, aber das fand ich mal interessant. PR-Manager, kein Schall. Ich habe es nicht eingegeben. Per Günther. Ich habe das nicht eingegeben. Ich habe sie nicht dazu gepromptet, aber Per Günther soll die PR machen.
Oh, die KI hat Günther auf dem Schirm.
Die KI kennt mich also.
Ja, nice, okay. Also, wir gucken mal, das ist alles, wie gesagt, das ist alles so halboffiziell, wie auch immer offiziell. Die Euroleague selber, da gibt es ja auch Gerüchte jetzt, dass sie aufgestockt wird auf 20 Teams, da, weil wir haben ja immer noch keine festen Lizenzen. Wir haben das ja mal in irgendeiner Folge besprochen für die Belgrader Teams, für Paris, für Monaco. Es schwelt immer noch dieses komische Dubai-Thema am Horizont. Und dann müssen wir halt auch mal gucken, da reichen ja schon, wenn du Aussagen von Marco Baldi so hörst, wie denn die Zukunft von Alba in der Euroleague tatsächlich aussieht. Die Euroleague hat Bock auf ein zweites deutsches Team. Man hört so ein bisschen was in die eine oder andere Richtung. Vielleicht hat Gönny zu früh aufgehört. egal. Ja.
Also, um das jetzt mal auszusprechen, ich habe das bewusst so gemacht. Ich kann ja nichts, Thomas Stoll hasst nichts mehr. Er hasst auch vieles, aber er hasst nichts mehr als Falschnachrichten, die man verbreitet. Deswegen habe ich einfach trotzdem bewusst mich entschlossen, sie, die Ulmer, nicht anzurufen und mal zu hören, warum ich denn ständig höre, dass die EuroLeague gar nicht so abgeneigt ist, mal mit ihnen, mit den Ulmern darüber zu sprechen, ob sie nicht mal in der EuroLeague spielen wollen. Weil dann, also entweder sie hätten mir nichts gesagt oder sie hätten mir gesagt, sie hätten mir was gesagt und dann hätte ich nicht darüber sprechen dürfen. Von daher, also wir haben das, wann war das erste Mal, dass wir das gehört haben?
Schon letztes Jahr. Und seitdem hören wir es immer wieder.
Wir hören es immer ständig aus Juli-Kreisen, aus irgendeinen komischen Orten. Hier hieß es, ja, Ulm ist vielleicht ein Thema für die EuroLeague und wir können es uns eigentlich nicht erklären, wie das zu stemmen wäre, aber den Visionären aus dem Schwabenlände ist sowieso alles zuzutrauen.
Also
die Story dafür muss dann ja quasi, oh nochmal, ich weiß gar nichts, die Story muss dann ja sein,
hier weiß niemand irgendwas, wir
jetzt
spekulieren
ist, jetzt ist ja, also wenn wir 20 Teams haben, was ich mir nicht wünschen wollen würde, A, weil natürlich für die Spieler die Belastung noch höher sind, wenn noch mehr Spiele sind, aber auch, weil der EuroLeague-Bereich, wo es nicht interessant wird, größer wird. Also jetzt ist es so eine überragende Saison, weil für eine Liga, wo keiner absteigt, trotzdem Spannung quasi bis zum 13. Platz ist. Und das ist schon was Besonderes. Mhm. Wenn du jetzt 20 daraus machst, dann, und es ist mal wieder eine Saison, wo es nicht so eng beieinander ist, hast du gefühlt ab Januar von Platz 12 bis 20 8 Teams, die wieder für gar nichts spielen. Ja. So. Das ist für mich dann eher was das Produkt wieder verwässert. Und dieser ganze Slogan, Every Game Matters, nein, da werden dann einfach nur noch ab Februar nur noch 2/3 der Spiele mattern oder vielleicht sogar nur noch die Hälfte. Aber wenn du sagst, okay, du hast eine Mannschaft, die vielleicht eh nicht absteigen kann, dann warum nicht eine, die das krasseste Trainingszentrum in Europa hat und wirklich sich jetzt etabliert hat als die Mannschaft, die die ganz großen Talente einfach bekommt. Also wenn du aktuell in Europa, wenn du eine 16-jährige, 17-jährige Maschine hast, wo schickst du ihn hin? Du schickst ihn vielleicht zu Barcelona, ansonsten schickst du ihn nach Ulm.
Ja, ja.
So, klar. Und das zu showcasen oder das als Teil deines Zirkuses zu haben, kann ja theoretisch interessant sein.
Also, wir hören es immer mal seit Monaten. Es
immer mal wieder. Seid jetzt nicht wieder sauer. Ich glaube, Thomas ist beleidigt. Ich hätte es
ja, gut, aber das ist ja.
Ich lasse nichts auf Thomas schleudern. Kurz mal ein 5-Sekunden-Plädoyer. Ich habe vieles auch über Thomas Stoll wahrgenommen. Also okay, es wird ein 30 Sekunden.
Naja, wenn du eine Shot Talk einführst.
Ja, ich habe ihn auch gesehen, wie er im Flugzeug während Corona sich einen Tanga aufgesetzt hat auf den Kopf. Ja, das habe ich alles zur Kenntnis genommen. Es gibt viele Sachen, wo wir nicht einer Meinung sind, aber ich lasse trotzdem nichts auf Thomas Stoll kommen. Wenn du irgendwann mal ein großes Problem hast oder nicht weiter weißt, dann könntest du ihn anrufen und er würde dir helfen. So, das würde ich einmal gesagt wissen wollen. So.
Ich kann mich dazu nicht äußern.
Ich habe ja, zu Thomas Stoll. Haben wir das im Podcast mal erwähnt oder haben nur wir beide das besprochen, Per? Dass die verwunderlichste Notiz, die ich zu Thomas Stoll habe, ich versuche es gerade zu finden an meinem Handy, ist, es gibt ein virales Video. Ein super virales Video. Das hat bestimmt insgesamt, das ist 100 Mal veröffentlicht worden.
Ach so, wo er drauf ist.
Das hat bestimmt eine Milliarde Views insgesamt, dieses Video, wo Thomas Stoll im Ulm-Trikot im Hintergrund sitzt.
Was ist das für ein Video?
So ein Lip-Sync-Auftritt.
Aus einer Arena, wo jemand so eine wo halt irgendwie so ein Lip-Sync-Challenge ist.
Ach
so, und jemand steht auf und tanzt so. Und dahinter sitzt Thomas Stoll. Und es ist einfach, wie wird dieses Video alle 2 Wochen in meinen Instagram-Algorithmus eingespielt? Ich sehe, da ist wieder Thomas Stoll.
Das sagt aber auch ein bisschen was über deinen Instagram-Algorithmus.
Die ganze Welt kennt das Gesicht, die ganze Welt kennt das Gesicht von Thomas Stoll und das wäre nicht so, wenn er Maske tragen würde. Also passt es ja auch
nicht. Bald vielleicht noch mehr Menschen, wer weiß. Wir sind jetzt schon über der Stundenmarke, aber wir sind auch mittendrin in der Doppelspieltagswoche, also deswegen, wir sind dann sowieso irgendwann relativ schnell wieder
die Leute können auch kostenlos, die können machen. Ja. Und die meisten hören Podcasts ja eh auf doppelter Geschwindigkeit.
Wie Sprachnachrichten.
Ja, also Sprachnachrichten von Leuten, die dir auf nicht wichtig sind.
Gleich.
Ich. Ja. Ja, 1,5 wenigstens. Nicht? Deine Sprachnachrichten höre ich immer auf doppelter Geschwindigkeit.
Davon gehe ich aus.
Das sind aber auch nicht so viele.
Ich höre deine Sprachnachrichten auf halber Geschwindigkeit, damit ich sie mehr genießen kann.
Du kleiner Pisser.
Ich habe noch nie eine Sprachnachricht bekommen von Per.
Ja, das wird sich jetzt ändern. Das wird sich ändern. Also wie gesagt, da wir drohen, so ein bisschen unaktuell dann damit zu werden. Also gestern schlägt Bayern Mailand. Wichtiges Spiel, Konstellation. Alle Spiele sind gerade wichtig. Du hast es gestern im Live-Kommentar gesagt. Es könnte eine ganz, ganz entscheidende, oder was heißt entscheidende, aber so eine richtungsgebende Doppelspieltagswoche sein, wo du echt viel draus ziehen kannst in dieser Konstellation. Weil du hast gesagt, wie eng das ist. Mailand hätte gleich ziehen können. Jetzt kommt Aswell.
Ja, das ist eine Monsterwoche. Die haben ja jetzt auch 4 aus 5. Die nächsten Spiele sind zu Hause. Ich fand jetzt schon einfach der Stretch, ja. Wenn du mir gesagt hättest vorher, du verlierst mit 10 gegen Bologna zu Hause und es ist wirklich so ein bisschen das erste Mal Katerstimmung irgendwie rund um das Projekt dieses Jahr und dann hast du bei Berlin, bei Žalgiris und dann Mailand zu Hause, Aswell zu Hause und das ist irgendwie so 4 Namen, wo du weißt, boah, okay, eigentlich könntest du alle 4 gewinnen, aber das werden vielleicht auch 2 richtig krampfige Begegnungen werden dabei sein.
In der Liga nochmal in Overtime auch nochmal Alba geschlagen jetzt.
Und
ne?
Das waren jetzt tatsächlich erwachsene Auftritte und gestern so ein Sieg, den wir selten die Saison gesehen haben, nicht weil es ein rauschendes Fest war, sondern irgendwie, weil es mal so mit anderen Mitteln gewesen ist, mit super Verteilung des Scorings, aber auch die Offensiv-Rebounds und das in der Halle war so ein bisschen ein komisches Gefühl, also es war nicht so, ja, es war, wie gesagt, es war nicht so richtig gelöst und war schwierig.
Das Spiel hat den Fans
aber
nicht
genau so
gegeben.
Genau, genau so ein Ding musst du gewinnen. Es war lustig, das erste Mal war ich im SAP-Garten, wo sie nicht knapp gewonnen haben und ich hatte das Gefühl, die Fans wussten nicht so richtig wohin mit sich, weil sie 20 vorne sind und keine Spannung da war. Es war im positiven Sinne keine Spannung. Aber deswegen fühlt es sich so an, wenn du die Kopfhörer abgenommen hattest, als wären sie auch 10 hinten oder so. Es war irgendwie so.
Gegen Barca seltsam. War noch der Blowout, aber da hatte man zumindest die Obst-Dreier-Show,
ja,
an der
genau,
man teilnehmen
ganz genau,
konnte.
Ja. Ja.
Gestern war das erste Mal, dass es quasi nicht so was Besonderes war, was so einen Spark ausgelöst hat irgendwie. Ja. Und das haben sie echt erwachsen. Also ich habe danach auch mit Gordy noch ein bisschen quatschen können, der auch sagte, dadurch, dass Lucic jetzt wieder zurück, Giffey und so. Sie können jetzt auch diese Art von Spielen, wo der Gegner dir das Tempo versucht aufzudrücken und so weiter, die können das jetzt einfach auch mitgehen. Und dann sind das halt langsame, hässliche Spiele.
Ja.
So, und das war, und Lucic haben wir ja gehighlightet, ne? Also, was der Mannschaft geben kann, immer wieder geben kann. Es müssen dann nicht jedes Mal 16 sein wie gestern, aber auch wie smart er halt einfach auf dem Feld ist. Das ist halt so krass. So.
Ja.
Klar, und das große Thema ist dann noch, vielleicht, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht geguckt, während wir hier aufzeichnen, Devin Booker hat sich am Wochenende verletzt, ist auf einem dieser verdammten Sticker ausgerutscht. in der BBL.
Ja.
Und mal gucken, was das, also ich habe gestern wieder mit 3-4 Leuten geredet. Das ist weiter ein Thema, wo man ran muss, weil in der Euroleague sind die Sticker verboten.
Ja, es ist dann wahrscheinlich bitter gewesen, dass dieses Bundesligaspiel nicht im BMW-Garten ausgetragen wurde, wo auf dem Glasboden das nicht mehr passieren kann. Ja, es ist, sind die Spieler schon immer im Dorn im Auge. Natürlich einmal, weil du embarrassed werden kannst, wenn du irgendwie ausrutscht, weil jemand einen Crossover gemacht hat, aber eben auch, weil du die ausrutschen kannst irgendwo und,
also, aber,
und dich verletzen kannst.
Okay, mal kurz. Also die sind rutschiger oder sind die stumpf und du bleibst deswegen hängen? Oder was ist das Problem mit diesem Stick?
Einfach. Die sind Staub. Außerdem, ich glaube, da sammelt sich dann einfach Staub. Das ist einfach ein anderes Material. Okay. Diese Sticker werden ja geklebt und die sind dann einfach, ja, also es fühlt sich einfach an wie so ein bisschen staubig. Also es ist, wenn da eine kleine Staubschicht drauf ist, dass du da einfach wegrutschst. Das ist einfach nicht wie schönes, gebohnertes Parkett.
Und Booker, ne? Ich meine, wir haben ihn ja immer wieder gehighlightet, jetzt mit seinen Mitte 30, da plötzlich nochmal diesen Riesensprung gemacht. Eigentlich ja nicht zu ersetzen für die Bayern, ne?
Ja, überhaupt gar nicht, weil der ja im Gegensatz zu den anderen Offensivkräften beim FC Bayern Basketball, wenn man jetzt von Nick Weiler-Babb vielleicht absieht, aber Nick Weiler-Babb ist ja jetzt nicht der Scorer, geht nicht als derjenige voraus in den meisten Spielen, der dir jetzt 20 gibt. Aber abgesehen von Obst, Edwards ist Devin Booker derjenige, der konstant dir dieses Scoring gibt. Und das ist der große Unterschied. Ne? Auch gestern wieder Carson Edwards 0 in der ersten Hälfte, dann gute zweite Hälfte. Andy Obst hat seine Abschnitte, wo er brandheiß ist und dann wieder völlig absent. Und das war über diese Saison die große Konstante. Devin Booker Scoring aus jeder Position, aus jeder Lage, dass er immer diese Gefahr hat, dass du ihn vor allen Dingen midrange, mittlerweile auch von der Dreierlinie, dass er aber auch zum Korb kommen kann, sich Freiwürfe ziehen kann. Für mich wird die Offensive des FC Bayern Basketball plötzlich sehr eindimensional ohne Devin Booker. Gestern war die Lösung auf Wladimir Lucic, der natürlich auf andere Art und Weise eingesetzt wird, da in den Positionen, aber endlich auch ein Spieler ist, der mal Pressure aufbauen kann zur Freiwurflinie, wenn er denn so spielt wie gestern. Das brauchen die Bayern ganz dringend, weil ohne Devin Booker haben sie es gar nicht mehr im Kader. Auch Nils Giffey ist ja da kein Spieler, der dich jetzt wirklich unter Druck setzt in der Zone. Aber wenn Devin Booker langfristig fehlen sollte, dann glaube ich nicht daran, dass die Bayern das wirklich ohne eine Nachverpflichtung ersetzt bekommen innerhalb dieses Kaders. Das hat jetzt gestern funktioniert, auch weil Mailand natürlich personell stark angeschlagen ist. Mailand vor allen Dingen niemanden hatte, der so richtig viel Last defensiv auf die Belange bei den Bayern legen konnte. Ich meine natürlich Zach LaDay, fein, aber Zach LaDay nimmt ja auch nicht in der gleichen Art und Weise am Spiel teil, wie jetzt ein Nikola Mirotic zum Beispiel, hat nicht die gleiche Usage Rate. Es ist nicht jede Possession, weißt du, oh, Zach LaDay kommt wieder, Zach LaDay kommt wieder. Und ich glaube, wenn du dich in diesen Spielen befindest, wo du jemanden hast, der gleichzeitig defensiv massiv belastet wird, brauchst du jemanden, der offensiv in dieser Konstanz abliefern kann, dass nicht alles, was du tust, sofort mit einem Fastbreak beginnt des Gegners. Und da ist Devin Booker so wichtig. Und wenn er fehlt, wie gesagt, müssen sie ihn aus meiner Sicht irgendwie personell ersetzen, wenn es denn überhaupt geht noch.
Ja, also wir warten mal die Diagnose ab. Ich habe Gordy gestern vor dem Spiel gefragt, auch was eine mögliche Nachverpflichtung angeht. Es gibt ja auch andere Ligen, wo du vielleicht noch gute Leute rausholen kannst, die dann auch in der Euroleague spielberechtigt sind. Aber da hat er auch gesagt, wir müssen einfach erstmal gucken, was jetzt die Diagnose sagt. Aber ich glaube auch, dass dann da was passiert. Alba wird von Kaunas bei wie viel waren es? Knapp über 50 Punkten
53,
gehalten. Ja. 53 Punkte. Dann gab es gestern noch Efes ohne Larkin schlägt Real. Und Panathinaikos kriegt von Nigel Hayes-Davis hinten raus den Sieg per Freiwurf geschenkt, ein paar Sekunden auf der Uhr, nachdem er das Ding verwirft, auch deutlich verwirft, er dann Kendrick Nunn an die Freiwurflinie bringt, an der Mittellinie. Mhm. Das waren so die Highlights des gestrigen Abends. Habt ihr für euch schon ein Gefühl dafür, wer die Top 6 am Ende sind?
Ja, ich meine,
ein paar sind offensichtlich.
Olympiakos steht fest, aus meiner Sicht. Ich weiß gar nicht, wie es rechnerisch aussieht da oben, die sind, wie weit die jetzt genau vorweg sind, weil die Bilanz ja an einem bestimmten Punkt
ist. Okay, andersrum. Glaubst du, Bayern ist unser Top 6?
Nee.
Glaube ich auch nicht. Gerade jetzt ohne Booker.
Eine von den Belgrader Mannschaften unter den Top 6?
Nee.
Monaco unter den Top 6?
Ja.
Real unter den Top 6?
Nee.
Hätte ich mit drin?
Mhm.
Ich glaube, wenn es ganz krass läuft, kriegen wir ein entscheidendes Play-in-Spiel zwischen zwei Belgrader Mannschaften.
Mhm.
Stell dir das mal vor. Du kriegst einfach ein Entscheidungsspiel Partizan gegen Roter Stern.
Das wäre doch ideal. Real Barca und Roter Stern Partizan in den Play-ins.
Ja, also ja. Es ist schwer zu prognostizieren. Ich würde auch sagen, also Olympiakos, Panathinaikos, Fenerbahce, Monaco sind Locks.
Ja.
So. Paris auch.
Das ist kein Lock für mich, aber Paris ist für mich immer noch insofern der beste Kandidat, ja, dass sie, wenn sie in Vollbesetzung sind, für mich mit am konstantesten spielen. Was ein bisschen verwunderlich ist, angesichts eines Euroleague-Neulings, aber ich habe im Gegensatz zu zum Beispiel Monaco bei Paris das Gefühl, wenn TJ Shorts da ist und wenn alle da sind, dann weiß ich ungefähr, was dieses Team macht, während ich bei Monaco nach dieser sehr starken Phase zwischendurch immer öfter das Gefühl bekomme, ich weiß, habe keine Ahnung, was für eine Mannschaft ich da heute sehen werde.
Ich habe nur mal so ein bisschen reingeguckt, also Paris hat hinten raus noch mal so einen Auswärtsstretch mit Fenner, Panna und Real, wo es dann ja wirklich um die letzten Platzierungen geht. Das können wir aber in den nächsten Wochen noch mal intensivieren. Aber
auswärts stärker als zu Hause nach wie vor.
Weil Lukas Feldhaus hat sich mal draufgestürzt auf die Restprogramme und da versucht auch so ein bisschen mathematisch was draus zu machen. Stell dir das vor, ne? Du hast also Klassiko müssen wir mal sehen, aber ich glaube wirklich, es gibt ein ziemlich gutes Szenario, dass vielleicht irgendwie zwei Belgrader Mannschaften in einem der Play-in-Spiele aufeinander.
Aber möchte man die überhaupt in einem Play-in haben? Ich möchte eine
Serie. Am liebsten, Serie also wenn ich mir was wünschen kann, will ich die als Finalserie haben.
Gut, im Zweifel hast du ja tatsächlich, wenn sie dann 7-8 spielen, dann ist es okay, weil du kriegst dann den Benefit von einem Do-or-Die-Spiel und dann hast du auf jeden Fall trotzdem eine Serie. Mhm.
Ja gut, werden wir sehen. Freunde, ich glaube, dann haben wir alles so eine Sache müssen wir natürlich noch auflösen.
Erst angefangen.
Sebastian, eine Sache müssen wir noch auflösen.
Benjamin.
Was war los? Kam eine Hörerfrage rein auf der KISS-Cam im SAP-Garten, weil das Zitat von dir im Live-Kommentar war, es spielen sich
dramatische Szenen auf der KISS-Cam, ja. Also erstmal dramatisch gestern die musikalische Unwissenheit von Per Günther bei der KISS-Cam, natürlich die Münchner Freiheit zu verwechseln mit Pur.
Ohne dich, also
für mich genau das Gleiche.
Eine Katastrophe. Also, ja, es ist genau das Gleiche, aber genau deswegen ist es so wichtig, es voneinander zu unterscheiden, weil man könnte nicht verstehen sonst, dass es zwei Bands gibt, bei denen der Frontman genau gleich aussieht und sie haben exakt die gleichen Lieder. Man muss es sehr deutlich herausarbeiten. Was bei der KISS-Cam passiert ist, ist der klassische KISS-Cam-Gag von man schneidet immer wieder zu jemandem zurück, der offensichtlich jetzt gerade kein Interesse daran hat, auf dieser KISS-Cam aufzutauchen. Nur, dass es in dem Fall wirklich unangenehm war. Mm. Also so wirklich extrem, es waren so Menschen in einem Alter, wo man noch nicht mit dieser Unannehmlichkeit umgehen kann, indem man sagt, sondern mehr so Anfang 20, vielleicht noch 18, 19-Jährige, die offenbar so auf einer Art Date da waren, aber vielleicht auch nicht ganz, also es war sich zumindest einer nicht so ganz klar und dann dieses, der Blick des männlichen Counterparts, so, sollen wir oder oder wie wäre das jetzt? Und dieses völlige bis hin zu in eine andere Richtung gucken, des weiblichen Gegenstücks, die dann wirklich versuchte nur noch den Blick zu vermeiden und das und dieses immer wieder, dass die Regie in den meisten NBA-Hallen ist die Regie dann sagen wir mal, menschlich empathisch genug, um zu sagen, ja, okay, da schneiden wir jetzt vielleicht nicht mehr hin, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber da einfach hardcore, dreimal hintereinander, immer wieder zu immer größer werdendem Gelächter, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war das gegen Panathinaikos?
Kann sein, ja.
Weil dann auch die Auswärtsfans reagiert haben drauf und so,
Oh Gott.
Und es war so schlimm, es hat mich so wehgetan für dieses, also für beide, für diese armen Menschen, die da. Es war wirklich, ich habe nicht übertrieben, es waren dramatische Szenen, es waren so dramatische Szenen, dass wir aus einer Werbung zurückkamen und ich nicht gecheckt habe, dass ich schon wieder sprechen soll, weil ich fokussiert war auf das, was sich da gerade abspielt. Es war fürchterlich, es war toll, aber fürchterlich.
Günni, da ist deine Kamera, kannst du bitte einmal einen Appell an die SAP-Garden-Regie loswerden?
Dass sie ein bisschen herzlicher sein, empathischer mit den Menschen, lass doch die jungen Leute... Auch das finde ich. Nee, ich bin jetzt in dem Alter. Stahlbart. Stahlbart. Make or break. Einfach früh wissen, woran man ist. Also ein bisschen, ich habe ja auch meine, also mit so ein bisschen Awkwardness, das muss man. Umso früher man das lernt, umso besser.
Ja, gut. Okay. Dann mach doch weiter so. SAP-Garten, Günni hat gesprochen. Das war die Abteilung Basketball. Ja. Jede Woche Dienst. Oh Gott. Die Abteilung Basketball, ganz langsam. Jede Woche Mittwoch. Mit Per Günther und wahlweise Basti Ulrich oder mir, Benny Zander. Wir freuen uns immer, wenn ihr einschaltet. Wir freuen uns immer, wenn ihr dabei seid. Und wünschen euch jetzt einfach eine schöne Woche. Das war's. Hat noch einer letzte Worte?
Nee, ich habe ja heute Geburtstag. Hast ja charmanterweise nicht darauf hingewiesen. Ich wollte nur Folgendes loswerden. Es gab einen sportlichen Tiefpunkt in meiner Woche. Und zwar war ich joggen mit meinem Nachbarn. Vor zwei Tagen, das erste Mal seit langer, langer Zeit. Und ehemaliger Bundesligaspieler, ich glaube sogar vielleicht Dominik Bayense de Mello, Frankfurter und Oldenburger und Göttinger Fans, wahrscheinlich jauchzen jetzt auch vor Freude. Der wohnt bei uns im Haus und wir sind joggen gewesen und der ist gerade auf so einem, weiß nicht, wann er damit angefangen hat, aber der ist gerade so ultra motiviert und ich dachte so, okay, normalerweise war ich der Fittere.
Oh.
Und dann meinte er, hey, komm, wir gehen joggen und so. Und ich erinnerte mich daran, dass er noch geschnauft hat, als ich das letzte Mal mit ihm unterwegs bin, um die Alster entlang. Und diesmal sind wir gejoggt und ich merke so nach 2-3 Kilometern einfach so, nee, mein Hüftbeuger macht einfach dicht. Meine Beine sind es nicht mehr gewohnt, mich zu tragen. Und dann habe ich noch einen Kilometer mir nichts anmerken lassen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass er einfach immer, da hätte man sich jetzt nach 2-3 Kilometern entscheiden müssen, joggt man jetzt zurück oder joggt man weiter? Also machen wir die weite Strecke. Es blieb unausgesprochen, was wir jetzt machen. Habe ich irgendwann realisiert, es wurde die weite Strecke. Dann musste ich ihm kurz sagen, Mello, ich kann nicht mehr. Und habe mir einen Elektroroller freigeschaltet. Und bin dann in meinem Jogging-Gear die 2 Kilometer neben ihm her, so in Schrittgeschwindigkeit gefahren, habe ihn dann da quasi wieder geparkt, abgestellt und habe mich dann die letzten 2 Kilometer wieder auf die Rennbahn getraut und bin dann mit ihm zurückgelaufen. Es ist einer der dunkleren Momente meiner sportlichen Karriere, muss ich sagen.
PG-37. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du den Geburtstag in dieser Folge ausbreiten möchtest oder nicht. Überschüttet diesen Mann mit Liebe über die Wege, die ihr kennt auf Social Media.
Der ein oder andere zu Hause wird verwundert sein, weil ich bin vor 2-3 Monaten mal essen gewesen und meine Frau hat sich den Spaß erlaubt. Natürlich, ich glaube, bei der Reservierung gab es so eine Frage, ob man einen Geburtstag hat oder so. Und dadurch, dass meine Frau auch genau weiß, dass es nichts mehr Hölle ist für mich, als wenn so Wunderkerzen und irgendwas reinkommen und der ganze Saal so irgendwie auf mich guckt, hat sie sich einen Spaß erlaubt und mir hat gesagt, ich hätte Geburtstag an dem Abend. Und das haben ein, zwei Leute fotografiert und gepostet und dann dachten halt Leute, ich hätte Geburtstag und ich habe bestimmt 400 Geburtstagsglückwünsche bekommen von Freunden. Und auch ich war überrascht von dem einen oder anderen sehr guten Freund, der auf einmal dachte, ich hätte im November Geburtstag. Ich habe es auch nicht richtig gestellt. Also wie gesagt, der eine oder andere wird vielleicht mir jetzt gratulieren und wird sehen, auch, dem habe ich ja im November schon gratuliert. Shame on you.
Freunde, das war sie, die Abteilung Basketball. Und ich glaube, ich kann im Namen von ganz Basketball-Deutschland sprechen, wenn ich sage, Günni, Happy Birthday.
Vielen Dank, Benji. Vielen Dank, Basti.
Tschüss.